ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche sehr gerne mit Menschen, die wir normalerweise in einer Rolle erleben und bei denen wir jetzt mal gucken, wie ticken sie in echt. In dieser Folge Podcast ist das eine der Jägerinnen aus Gefragt, Gejagt, Adriane Rickel.
Talk mit Thies.
Für mein Gefühl ist es tatsächlich immer, die anderen wissen mehr.
Ja.
Und ich muss dieses Niveau irgendwie erreichen und halten. Also ohne mich selbst klein machen zu wollen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich mehr weiß als alle anderen. Ich war also erstmal nur überhaupt erleichtert, dieses Finale hinter mich gebracht zu haben. Und dann kniet da Bommes. Und ich denke, was, ich kann damit nicht umgehen. Was soll ich jetzt tun? Aha, okay, ich soll offensichtlich da runterkommen. Und ja, ich habe es hinter mich gebracht. Ich habe auch als Kind schon gerne die Quizspiele gespielt und weniger gerne Mensch, ärgere dich nicht. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich wie viele Kinder nicht sehr gut verlieren konnte.
Oh. Und wie ist das heute? Adriane Rickel ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Frauen im deutschen Quizsport. Sie wurde geboren in Oldenburg in Holstein. Aufgewachsen ist sie in Longkamp im Hunsrück. Sie hat dann Germanistik und Philosophie in Münster studiert und lebt und arbeitet heute in Stuttgart. Sie arbeitet als Korrektorin in einem juristischen Verlag. Sie ist ja irgendwie die Sympathische unter den JägerInnen, die Empathische, der es fast schon leid tut, wenn sie die KandidatInnen mit ihrem Wissen schlägt. Sie mag irgendwie jeder. Ich habe sie in Stuttgart getroffen und wir haben darüber gesprochen, was die Psychologie eigentlich sagt über Menschen, die so viel Wissen ansammeln. Wann hat das bei ihr angefangen? Sie erzählt außerdem, welchen Kampfnamen, ihre ist ja die Generalistin, sie lieber gehabt hätte bei Gefragt, Gejagt. Und ich habe sie natürlich auch ein bisschen getestet. Ich habe versucht, ihr ein paar Fragen zu geben, die sie hoffentlich nicht beantworten kann. Einfach nur, um zu hören, das weiß ich nicht. Viel Spaß mit Adriane Rickel.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Einen wunderschönen guten Morgen.
So, und du bist bestimmt mit dem Fahrrad hierher gekommen?
Nein, bin ich nicht.
Aber du bist doch aus Münster. Aber du bist doch Fahrradfahrerin.
Ich komme ursprünglich aus dem Hunsrück, also ja, geboren in Schleswig-Holstein, aufgewachsen im Hunsrück und da fahren nur Kinder Fahrrad. Dann bin ich nach Münster gezogen, habe mich die ersten 2 Jahre verweigert, bis es einfach gar nicht mehr ging und dann bin ich Fahrrad gefahren.
Wirklich, du hast dich anfangs tatsächlich geweigert?
Ja, ich laufe einfach wahnsinnig gern zu Fuß.
Das ist auch okay.
Und gut. Münster ist nicht so groß, dass man es zu Fuß nicht machen könnte, aber wenn man dann die Partymeilen mit reinnimmt und die etwas äußeren Viertel, wo dann die Studierendenheime sind und so, dann ist so ein Fahrrad, also freitags nachts und so, schon sehr, sehr sinnvoll. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und habe dann auch jahrzehntelang alle Wege mit dem Fahrrad gemacht. Also erst habe ich mir mal einen Helm gekauft, als ich nach Stuttgart gekommen bin.
Das ist sehr vernünftig.
Ja.
Sehr, sehr vernünftig.
Das hat mir jeder Autofahrer geraten. Ich glaube, in Stuttgart tragen die Radfahrer wegen der Autofahrerhelme.
Nein, alle müssen zu jeder Zeit Helme tragen. Man muss immer einen Helm tragen.
Es ist absolut sinnvoll, aber es
Adriane.
War besonders den Autofahrern unter meinen Mitmenschen sehr wichtig, dass die Radfahrer alle Helme tragen. Ich schließe daraus Dinge, die möchte ich hier jetzt nicht äußern. Aber ja, Helm gekauft und dann aber festgestellt, die meisten Wege, die ich einfach mit dem Rad zurückgelegt habe, waren zur Arbeit und zurück. Mhm. Und das war mir dann die erste Zeit nicht genug Zeit, um abzuschalten. Also ich finde diese Übergangswege immer ganz, ganz wichtig, um eben den Übergang auch im Kopf zu machen. Mhm. Und das dauerte halt von Dürlewang nach Verhängen sind 3 Minuten. Das war nicht lang genug.
Ja.
Da bin ich dann lieber zu Fuß gegangen wieder. Und die, von wo ich jetzt wohne, sind es tatsächlich so 15 Minuten mit Ein- und Ausparken, dann 20 Minuten Weg mit dem Rad. Das ist perfekt.
Okay, eigentlich. Du nennst das Ein- und Ausparken? Mit dem
ja,
Fahrrad, das finde ich auch interessant.
Aus dem Keller hochholen und bei uns bei der Arbeit im Fahrradkeller, also ein Fahrradschuppen ist das, auf dem Parkplatz abstellen, okay. Dann zum anderen Gebäude rüberlaufen. Ich finde, das zählt auch mit.
Ich finde nur den Begriff Parken so schön, weil ich habe noch nie mein Fahrrad geparkt. Natürlich parkt man es, also daran ist nichts falsch, aber ich habe das noch nie zusammen verwendet.
Ja.
Ich habe mein Fahrrad geparkt. Ne? Ich stelle mein Fahrrad immer nur ab.
Ja.
Und du parkst es.
Ich packe es ordentlich. Ich packe es ordentlich in einen Fahrradständer, der vorgegeben ist. Ja, und da habe ich dann festgestellt, auch da reicht es einfach nicht mit dem Fahrradfahren. Ich komme aggressiver an, als wenn ich zu Fuß oder mit der Bahn reise, weil...
Ach so, und das ist nicht gut?
Nicht gut, nein, nein. Also ich möchte ja eben in diesen Übergangswegen ein bisschen entspannen und abschalten und Fahrradfahren dient der Gesundheit und nicht der Aufregung. Und der Verkehr in Stuttgart und die vorhandenen Fahrradwege, auf der Strecke ist tatsächlich kein einziger echter Fahrradweg.
Okay.
Nee, ist nicht gut für meine psychische Gesundheit. Ich fange an, Mitmenschen anzuschreien. Das sollte man dann nicht tun.
Du hast noch nie jemanden angeschrien?
Doch, selbstverständlich. Ich habe eine kleine Schwester, natürlich habe ich Menschen angeschrien.
Ja, wirklich, wenn man dich nämlich aus gefragt gejagt kennt, du bist ja eigentlich die netteste von allen, die am wenigsten sadistische von den Jägern und Jägerinnen. Von daher habe ich mich das witzigerweise gestern gefragt, hat sie jemals in ihrem Leben geschrien? Weil wir machen nachher noch eine kleine Outdoor-Vervollständigung.
Oh.
Genau, und da habe ich nämlich diesen einen Satz, hatte ich mir notiert, ich habe das letzte Mal geschrien, als, und da habe ich mir gedacht, den kann ich euch streichen, weil sie schreit nicht.
Doch, tut sie. Aber tatsächlich selten nur aus dem Affekt heraus. Also, wenn ich eine kleine Anekdote erzählen kann aus meiner Kindheit. Ich war mit, weiß ich nicht, 12 oder so schwimmen. Nee, meine Schwester war noch im Kindergarten, also wahrscheinlich eher so 10, 11. Und dann hat illegalerweise der Schwimmmeister im laufenden Betrieb den Boden angehoben im Nichtschwimmerbecken.
Im laufenden Betrieb den Boden angehoben, das geht?
Das geht, das darf man aber nicht aus Gründen. Und genau einen dieser Gründe habe ich dann ausprobiert. Mein Fuß blieb halt hängen zwischen dem sich hebenden Boden und einer Treppenstufenleiter. Und tatsächlich selbst in der Situation habe ich kurz überlegt, ob es jetzt angemessen ist zu schreien. Und dann dachte ich, nee, es ist peinlicher, wenn du dir ja jetzt den Fuß komplett kaputt machst, als wenn du jetzt einmal laut schreist. Und habe dann geschrien, Stopp und Halt und sowas.
Zum Glück.
Ja, selbstverständlich. Also alles andere wäre komplett doof gewesen.
Sonst hättest du einen zerquetschten Fuß heute und könntest nie Fahrrad fahren.
Ja.
Aber es ist ja lustig, dass man durch Fahrradfahren aggressiver wird. Manche werden durch Autofahren eher aggressiv, aber bei dir ist es das Fahrradfahren. Ja.
Ich denke, es ist der gleiche Grund. Ja. Also die anderen Verkehrsteilnehmer verhalten sich irgendwie nicht so erwartungsgemäß.
So richtig stressig wird es aber, wenn ein Autofahrer, bei dem du mitfährst, dir sagt, bitte zieh einen Helm auf. Weißt du, dann wird es eigentlich richtig bedrohlich.
Oh, oder ist dir das mal passiert?
Nein, das ist mir doch nicht passiert. Das ist mir doch nie passiert. Ja, und dann aber nach Münster durchs Studium.
Genau.
Wie war das? Dieser Wechsel so aus dem Hunsrück, was ja doch schon so ein bisschen hinter den Bergen, plötzlich in diese Kulturstadt. Wie war das für dich? Wie alt warst du, 18 oder was?
Ja, 18, ja? 18, 19, genau. Ich fand das toll. Ja. Also natürlich so ein bisschen Kulturschock gehört dazu. Ich habe dann erstmal versucht, in Hiltrup, das ist ein Stadtteil, in dem ich am Anfang gelebt habe, auch alle Leute auf der Straße zu grüßen, wie ich das aus meinem 1000-Einwohner-Dorf kannte.
Wie heißt euer Dorf nochmal?
Longkamp. Und sind inzwischen, ich glaube, 1200 Einwohner.
Okay. Ja.
Und ich kenne nicht mehr alle, aber alle kennen mich.
Okay, du wolltest sie grüßen. Die Münsteraner haben dich sehr merkwürdig angeschaut.
Die meisten haben zurückgegrüßt, aber... Es führte doch zu Verwirrung. Man konnte es den Gesichtern deutlich ansehen.
Freundlichkeit ist eine Superwaffe, eine Superpower. Das wissen wir. Damit kann man echt viel erreichen.
Ja, also einer meiner Mitschüler ist mit dieser Freundlichkeit als Superwaffe im Hunsrück inzwischen Landrat geworden. Also in dem Kreis, in dem wir Abitur gemacht haben. Der hat nämlich mit 17, 18 schon, wenn er mich im Auto mitgenommen hat, dann hat er jeden entgegenkommenden Autofahrer gegrüßt. Und ich sagte, wer war das? Weil ich das so kannte von meinen Eltern. Wenn die grüßen, dann frage ich, wer ist das? Und dann haben die gesagt, ja, Jungklasse Jupp oder was auch immer. Und Andreas sagte einfach, nee, keine Ahnung, aber ich grüße alle. Und die können ja den ganzen Tag drüber nachdenken, wer das war. Und ich glaube, das ist der Trick. Den kannte danach jeder.
Münster, was vermisst du manchmal heute noch?
Aus Münster?
Ja.
Den Markt, sagen alle Münsteraner immer und es ist einfach so großartig. Der Wochenmarkt in Münster.
Warum? Was hat der Markt, was andere nicht haben? Der Markt.
Flair. Also der Wochenmarkt in Münster, ich habe jetzt den in Ulm kennengelernt, der ist ähnlich schön. Der Wochenmarkt in Münster hat den Vorteil, dass der für alle funktioniert, für die Partygänger, die vom Freitagabend übrig geblieben sind und sich dann morgens die Fischbrötchen holen. Und für die älteren Damen, die dann mit dem Fahrrad natürlich, womit sonst, und den Packtaschen auflaufen, um sich die Kartoffeln für die Woche zu holen. Und für die etwas Hipperen, die dann ihren Latte Macchiato nehmen mit dem Kind in der Trage und bis mittags zu den Leuten, die dann eben dann noch schnell Reibekuchen essen gehen. Und es gibt holländische Lakritz.
Oh, es gibt holländische Lakritz. Mm. Du meinst also diese Lakritzkugeln mit der Schokolade außenrum?
Ganz verschiedene. Salzige,
oh
doppelt
Gott.
Salzige.
Oh mein Gott. Ja, okay. Ah, okay.
Die kleinen Münzen sind so großartig.
Hm. Die kleinen Lakritzmünzen?
Ja, Lakritzmünzen gibt es. Mehrere
bist,
und die kleinen mag ich.
Du bist auch Lakritz-Fan, oder?
Ja.
Mir hat nämlich gestern jemand erst, aber ich weiß gar nicht, ob du die isst, weil das ist natürlich jetzt nicht so ein High-Quality-Lakritz, aber mir hat gestern jemand erst so Lakritzschnecken geschenkt. Ist das echte Lakritze?
Naja,
oder ist das so Pseudo-Lakritze?
Echte Lakritze enthält Süßholz. Das ist, glaube ich, schon das ganze Kriterium.
Und du meinst, das sind
kein Süßholz? Die Schnecken enthalten auch ein bisschen Süßholz. Und es wird dann Erwachsenenlakritz, wenn viel Salmiak dabei ist. Steht tatsächlich so drauf, Erwachsenenlakritz.
Nein,
doch, nicht. Weil die Kinder von dem Salz, ich weiß nicht, das bekommt denen nicht so gut. Auf jeden Fall mögen sie es auch nicht.
Witzig. Ja, ich mag auch Lakritz. Ich liebe das auch. Münster ist natürlich der Ort, wo deine Pubquiz-Anfänge liegen.
Mhm.
Du bist ja eine der erfolgreichsten Quizzerinnen hier, die wir in Deutschland haben. Man kennt dich aus Gefragt, Gejagt. Du bist wie die anderen Jäger auch natürlich gefürchtet.
Oh.
Ja, es ist ja nun so. Jetzt machen wir uns nichts vor. Also keine falsche Bescheidenheit, bitte. Wir wollen hier ganz ehrlich miteinander sprechen.
Ich versuch's.
Du weißt um deine Gefährlichkeit. Wann hat dieses Interesse, alles aufzusaugen, wann hat es bei dir angefangen? Wie weit gehen wir da zurück?
Na, das war schon immer da. Also als Kind schon. Also
Hattest du eine Brille als Kind?
Nein.
Wenigstens?
Nein.
Das sind immer so, die wissenden Kinder haben immer eine Brille.
Schade. Also das Klischee kann ich jetzt nicht bestätigen. Die Brille hatte meine Schwester, die auch sehr gut quizzt, aber etwas weniger leidenschaftlich. Und ich hatte einfach immer das Gefühl, oh, alle anderen wissen was, in den Büchern steht was und der das geschrieben hat, weiß auch so viel. Alle wissen so viel mehr als ich und ich muss das irgendwie nachholen. Das Gefühl habe ich übrigens bis heute. Also ich weiß inzwischen auch, dass das normal ist. Je mehr man weiß, desto mehr Ränder hat sozusagen das Wissen.
Ja.
Und an den Rändern merkt man immer, was man alles nicht weiß. Und deswegen überschätzt man sich am Anfang immer, wenn man sich in Wissensgebiete einliest, denkt man, oh, nach den ersten drei Sätzen denkt man, man weiß alles. Und dann drei Stunden später denkt man, oh nee, ich weiß leider gar nichts. Also wie gesagt, dieses Gefühl, will da was lernen und ich glaube, alle anderen wissen das schon. Das war mein Leben lang und ich habe auch als Kind schon gerne die Quizspiele gespielt und weniger gerne Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, klar.
Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich wie viele Kinder nicht sehr gut verlieren konnte.
Oh, und wie ist das heute?
Ich habe mal meine Mutter mit ins Studio genommen, wo sie dann ja auch die anderen Jäger erlebt hat. Und dann sagte sie auf der Rückfahrt, man wird dann ja sehr schön immer mit dem Fahrdienst hin und zurück gefahren, sagte sie auf der Rückfahrt, wo wir alleine waren, zu mir, die können ja noch schlechter verlieren als du. Und ich dachte, ja.
Okay, dann
endlich.
War Sebastian Jacobi wahrscheinlich in der Sendung auch mit vertreten, in der Aufzeichnung.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass Annegret Schenkel und der wunderbare Klaus-Otto Nagosnik waren in der Session dabei.
Ach, okay.
Ob Sebastian auch dabei war, weiß ich nicht mehr.
Ach, und die, gut, aber dann habt ihr mehr als mit drei Jägern aufgezeichnet. Also dann in dem Fall waren mehr als drei Jäger
also
hinten.
Meine Mutter war ja auch
Backstage.
Mehrere Tage da.
Ach, mehrere
Tage, und
die hat alles mitbekommen.
Die hat alles mitbekommen.
Ja. Bei Klaus-Otto Nagosnik, der leider, wie lange ist mittlerweile her? Anderthalb Jahre,
ja,
oder? Verstorben ist.
März, ja.
Ganz überraschend plötzlich. Und er war echt noch so jung eigentlich. Ja. Jung im Kopf, aber auch jung im Alter. Noch in den 60ern.
Ja, der war gerade mal, ein gutes Jahr in Rente und hatte sich da auch sehr drüber gefreut, jetzt endlich mal wieder in Ruhe lesen und lernen zu können. Also dafür alle Zeit der Welt zu haben, hat nochmal angefangen, ich glaube, den ganzen Chandler zu lesen und die James-Bond-Reihe einmal durch, also ne, die Romane natürlich.
Ja, er war ja der Bibliothekar, war sein Kampfname.
Ja, und er war, du hattest ja eben danach gefragt, wie ich in Münster angefangen habe zu quizzen. Und das war im Scotsview, war ein schottischer Pub und die hatten wie schottische und irische Pubs üblicherweise dann eben ein Pubquiz, da nur einmal monatlich. Und da sind wir mit Freunden hingegangen. Also erstmal nur zum Trinken und dann irgendwann auch zum Quizzen. Und da war eine Gruppe, gegen die hatten wir keine Chance. Also nur, wenn der eine etwas später kam, nach Möglichkeit gar nicht kam, dann hatten wir den Sieg. Aber wenn die Ketzer da waren und der sogenannte Oberketzer war dabei, dann war klar, also besser als der zweite Platz kann es heute nicht werden. Und der Oberketzer war Klaus Otto Nagorsnik.
Witzig. Hat er zum Schluss auch noch in Münster gewohnt?
In Billerbeck hat er eigentlich gelebt, aber in Münster immer gearbeitet und hat Münster auch sehr geliebt und ja, ein Buch über Münster geschrieben.
Sogar das. Und echt, mit dem hast du damals schon, wenn ihr gewusst hättet, dass ihr Jahre zusammen im Fernsehen quasi ein Team bilden würdet, gell, was für ein herrlicher Gedanke, aber das war noch weit weg.
Das war noch damals. Weit weg. Und wer da lustigerweise wohl auch gequizt hat, was ich aber nicht wahrgenommen habe, aber K.O. wusste es natürlich, ist Sabine Heinrich, die... Okay. Witzig. Moderatorin.
Ja, der Klaus Otto. Die Ketzer, das war der Name des Teams. Wie hieß euer Team?
Wir waren Spaceman Spiff. Das ist eine Figur in...
Spaceman Spiff.
Ja, ist eine Figur aus einem Comic.
Ja, welches?
Calvin und Hobbes. Das ist, wenn Calvin sich vorstellt, Astronaut zu sein. Dann ist er Spaceman Spiff.
Wer durfte den Namen aussuchen?
Der stammte nicht von mir, sondern von Judith und Martin. Also Freunden.
Genau. Wie oft bist du noch in Münster? Wie oft quizst du in Münster heute?
Ich quizze gar nicht mehr in Münster, leider. Also,
das ist halt zu klein geworden.
Weißt nee, du? Die Zeit ist zu wenig. Ich habe ja einen vernünftigen Job im Verlag mit 35 Wochenstunden und den normalen 30 Urlaubstagen. Und dazu kommen die Drehtage. Das waren jetzt dieses Jahr insgesamt für uns 640 Drehtage in Hamburg. Weil wir ja diese 17-Uhr-Schiene dazu bekommen haben, ausnahmsweise mit 40 zusätzlichen Folgen. Und das war jetzt alles schon ein bisschen anstrengend. Und deswegen war ich dann in Münster überhaupt dieses Jahr, glaube ich, nur dreimal. In der Regel dann zu Anlässen. Also wenn eine Freundin 60 wird oder zu dem wunderschönen Filmfest im Cinema, zu den Querstreifen.
Ja, mich hat es auch immer überrascht, als Sebastian Jacobi mir mal erzählt hat, dass er natürlich immer Urlaub nehmen muss, um in Hamburg dort auftreten zu dürfen. So stellen wir uns das natürlich gar nicht vor. Wir denken, hey, das ist so eine wichtige Position, da gibt der Arbeitgeber einem doch bestimmt frei, was völlig absurder Gedanke ist. Aber man ist dann doch wirklich überrascht. Ihr müsst einfach Urlaub opfern, um dort mit dabei zu sein.
Ja, das betrifft jetzt allerdings tatsächlich nur noch Sebastian und mich.
Ja.
Sebastian Klussmann ist unterwegs quasi als professioneller Quizzer und Vortragsredner.
Richtig, der ist einfach selbstständig.
Genau, gleiches gilt für Annegret Schenkel und Thomas Kinne, die sind auch selbstständig. Und Dr. Manuel Hobiger ist auch fest angestellt, hat aber, glaube ich, mehr Freiräume in der wissenschaftlichen Arbeit und muss nicht jedes Mal ganz deutlich nachfragen.
Wie interessant, dass du ihn auch Dr. Manuel Hobiger nennst, dass du nicht einfach sagst, der Manuel, der Quiz-Vulkan, sondern also der Dr. Manuel Hobiger, so förmlich.
Nein, in Wirklichkeit ist es natürlich der Hobi, der Klussi, der Sebes und ja.
Wir sind ja Menschen, sage ich ganz ehrlich, auch wenn ich es mir jetzt verderbe, Menschen, die auf ihren Doktortitel bestehen oder diesen Doktortitel auch an die Türklingel schreiben, die sind mir suspekt. Warum? Warum dieser Wahn mit den blöden Doktortiteln. Ich verstehe es nicht.
Ja,
man wird doch kein besserer Mensch, nur weil man einen Doktor hat.
Nein, man wird kein besserer Mensch, aber ich glaube, das ist immer in der Anfangszeit, wenn die den Doktortitel frisch haben.
Bist du auch Doktor? Nein.
Nein.
Puh, Glück gehabt.
Aber ich kann mich daran erinnern, dass eine Freundin von mir das mal sehr wichtig war und das war eben, als sie den frisch hatte und es hatte halt quasi keiner mehr dran geglaubt, auch ihr Doktorvater nicht, dass sie das jemals abgibt und dann war es einfach eine Zeit lang sehr wichtig.
Ja klar, man hat ja viel gearbeitet dafür, aber,
es ist sehr viel Arbeit.
Aber in Deutschland sind wir da schon aber auch sehr gut darin, oder unsere Doktortitel vor uns herzutragen. Ich meine, in anderen Ländern spielt das nicht ganz so eine Rolle, da geht man ein bisschen legerer damit um, aber ich täusche mich vielleicht.
Wahrscheinlich kommt es auch drauf auf die Umgebung drum an. Wenn eh jeder einen Doktortitel hat, dann was soll's? Also,
schon, oder?
Ich habe mal ein Interview gesehen mit zwei Bundeskanzlern AD, die sich dann gegenseitig mit Herr Bundeskanzler angesprochen haben. Ich glaube, es waren Kohl und Schröder oder so. Aber das fand ich auch sehr lustig. Und dann wurde auch sofort nachgefragt, machen Sie das immer so? Und dann hieß es, ja, das steht uns ja zu.
Man ist immer Bundeskanzler, ne?
Genau.
Wie man auch in Amerika, glaube ich, immer Präsident ist, oder?
Ja.
Sag mal, dieses Quizzen. Wie viel Suchtpotenzial kann in Quizzen stecken? Wann wird es gesundheitsgefährdend?
Wahrscheinlich, wie bei anderen verhaltensbedingten Süchten, wenn Arbeit, Partnerschaft, sonstige soziale Beziehungen oder Schlafqualität darunter leiden. Ja. Ansonsten würde ich sagen, Quizzen ist sehr ungefährlich.
Liefst du jemals Gefahr?
Manchmal guckt meine Frau komisch, aber das ist... Nein, ich glaube, das liegt nicht am Quizzen. Sie quizzt auch.
Die ist eine gute Quizzerin oder quizzt die so ein bisschen am Fernsehen oder ist sie mit dabei abends?
Ist im Deutschen Quizverein. Die spielt auch Präsenzquizze. Die spielt keine Online-Liga und weil sie meint, sie guckt schon den ganzen Tag lang genug in den Rechner und das muss nicht abends noch sein. Und quizzt so mittelgut.
Ich habe das Ganze versucht, mal ein bisschen psychologisch also zu untersuchen. Also was heißt untersuchen? Ich habe versucht, mich zu informieren. Also dieses Ansammeln von Wissen, ja, die sich darin messen, natürlich auch mit diesem Wissen glänzen. Was steckt da psychologisch gesehen alles dahinter? Mhm. Und wir können es ja einfach mal durchgehen, diese Punkte, ob du da was wiedererkennst. Also erstmal Menschen mit hoher epistemischer Motivation. Ich liebe das Wort alleine schon, epistemisch. Du weißt natürlich, was es bedeutet.
Nein, klär mich auf.
Ehrlich gesagt, ich habe es gelesen und habe es aber nicht separat aufgeschrieben und habe es vergessen. Das ist, glaube ich, so intrinsisch.
Dass das aus einem
selbst herauskommt. Das ist ja witzig. Weißt du, wie gut man sich fühlt, wenn man irgendwas sagt, was du nicht kennst?
Also, nein. Ich habe das schon mal erlebt, ja.
Menschen mit hoher epistemischer Motivation. Also ich glaube, das sind Menschen, die so von Grund auf auch neugierig sind. Ja. Und Neugierde ist ja was sehr Gutes eigentlich. Empfinden ein echtes Lustgefühl, wenn sie etwas Neues lernen oder ein Wissensrätsel lösen. Ne? Neugierig.
Ja,
das ist ja das 100%. Also, das kenne ich ja sogar. So, dann, dieses Wissen abrufen zu können, vermittelt Sicherheit. Dieses Ich weiß etwas, was andere nicht wissen, kann zu einem sehr stabilen Teil des Selbstwerts werden. Alleine zu wissen, dass man Dinge weiß, die andere nicht wissen, das boostet dein Selbstwertgefühl.
Ich würde das umformulieren in das, was die anderen wissen, weiß ich auch. Weil ich das für mein Gefühl ist es tatsächlich immer, die anderen wissen mehr.
Ja.
Und ich muss dieses Niveau irgendwie erreichen und halten. Also ohne mich selbst klein machen zu wollen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich mehr weiß als alle anderen.
So, dann in Gruppen oder Fernsehshows ist Wissen natürlich eine soziale Währung. Also das Sammeln von Wissen kann eben auch statusgetrieben sein oder anerkennungsgetrieben sein. So, ja, zuerst würde man denken irgendwie, ja Quatsch, bei mir nicht. Aber vielleicht steckt ja doch irgendwas dahinter, oder? Also statusgetrieben. Anerkennung, die man dafür bekommt. Kann das Motivation sein auch?
Definitiv. Ich würde das schon ernst nehmen, auch für mich persönlich, weil ich dieses Verhalten ja schon immer habe. Also ich halte es ja für einen normalen Smalltalk, Wissenshäppchen von skurrilen Fakten zu präsentieren. Ja. Hoffentlich mit Zusammenhang, aber ich kann das nicht garantieren, dass es immer der Fall ist. Vielleicht weiß ich einfach gerade nichts anderes zu sagen. Und dieses Verhalten wird in einer Quiz-Sendung plötzlich extrem honoriert. Während in einer normalen menschlichen Situation das auch mal genau das Gegenteil auslösen kann. Dass Leute dann einfach weggehen oder das Thema wechseln, wird das in der Quiz-Sendung wirklich sehr honoriert und auch eben in diesen Quizzer-Kontexten. Also das ist manchmal ganz lustig, wenn sich da so eine Pause ergibt aus technischen Gründen oder Ablaufgründen in so einem Online-Liga-Quiz. Und dann herrscht erstmal großes Schweigen, bis jemand sagt, letzte Woche hatte ich diese Quizfrage. Und dann geht das Gespräch wieder los. Aber wirklich nur quizbezogen. Also manchmal klappt es, dass man sich dann auch noch übers Wetter unterhalten kann oder über einen Film. Aber es ist oft schon sehr spezifisch dann.
Der nächste Aspekt der Psychologie, die hinter dem Quizzen steckt oder hinter diesem Ansammeln von Wissen. Manche Menschen empfinden die Welt als chaotisch oder unvorhersehbar und nutzen Wissen, um Ordnung hineinzubringen. Denn Faktenwissen, das gibt Orientierung und es gibt das Gefühl, Dinge verstanden zu haben. Also Wissen als psychische Stabilisierung quasi. Ja. Finde ich einen super interessanten Gedanken.
Ich glaube jetzt gerade Menschen wiederzuerkennen, die ich kenne in der Formulierung, aber Gott sei Dank nicht mich. Ja. Aber ich glaube das sofort. Nein, aber ich habe durchaus Freude am Chaos. Ich brauche auch Ordnung, aber ich habe Freude am Chaos. Und tatsächlich führt, glaube ich, alles Wissen der Welt nicht zu mehr Ordnung im Kopf, weil
man
sich ja manches widerspricht.
Wir wollen ja nur unser Gehirn überlisten.
Ja, dann reicht es ja zu zählen. Da hat man sehr viel Ordnung hintereinander oder sich das Alphabet aufzusagen.
Was kennzeichnet denn diese Person, an die du jetzt gerade denken musstest? Wo du sagst, ah ja, da erkenne ich wirklich einige Personen schon ein bisschen wieder. Was kennzeichnet die denn?
Eben dieses, was im Quiz gar nicht so oft ist, wie man von außen denken mag, dieses Listenlernen. Es gibt tatsächlich Menschen, die lernen für Quizze einfach alle Nobelpreisträger auswendig. Und das sind ja inzwischen über 120 Jahre, die man da füllen kann. Und zum Teil ja auch mit häufig mehreren Preisträgern pro Kategorie. Oder das ist nicht schlecht. Also ich empfehle das tatsächlich auch immer für Geschichtslernen, dass man sich irgendeine Reihe, amerikanische Präsidenten, englische Könige oder sowas, runterlernt, damit man da Anker hat. Oder meinetwegen auch die 35 Komponisten seit dem Jahrtausend, die man selber am tollsten findet. Damit man Ankerpunkte hat, wo man andere Ereignisse verankern kann.
Listenlernen ist ja eigentlich nichts anderes als auch ein Gedicht auswendig lernen. Das ist ja für den Kopf einfach total gut, oder nicht? Du guckst
skeptisch. Es ist für den Kopf total gut, aber ein Gedicht auswendig lernen, würde ich immer behaupten, sei was völlig anderes, weil ein Gedicht Melodik hat und Rhythmus und Gedichte
Seele
sind dafür gemacht, gelernt
so
zu werden. Während die Liste der französischen Könige sozusagen einfach so gewachsen ist, die wurde nicht unbedingt dafür geschaffen.
Mit welcher Liste hast du mal angefangen? Was war so dein erster Anker? Welche Liste?
Also ich glaube, ich habe einfach mit unsortiertem Wissen angefangen, mit so punktuellem. Biografie gelesen über Eleonore von Aquitanien, weil ich damals eine Catherine Hepburn-Faszination hatte und die hat mit der Löwe im Winter die Dame einmal gespielt. Solche Sachen. Also man kann sich das auch einfach chaotisch strukturieren, wie das Leben nun mal so spielt und sich immer wieder irgendwo Anker setzen. Und in dem Netz von diesen vielen Punkten bleibt dann weiteres Wissen hängen. So die Theorie.
Was war dein erstes Wissensgebiet, auf dem du dich richtig gut auskanntest?
Naja, also das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass ich sehr schnell unser Trivial Pursuit auswendig kannte. Das war nicht speziell auf Wissen, sondern das war einfach, ich habe dieses Spiel auswendig gelernt. Und dann habe ich mit einer Freundin, ich glaube, den kompletten Karl May gelesen. Also wir haben dann immer wieder Bücher getauscht und nachgekauft und so. Der ist auch nicht schlecht. Also den also gerade im späteren Werk sehr, sehr viele Bibelbezüge drin und sehr viele Bezüge auf klassische Literaturgeschichte. Und Geografie kann man damit auch lernen. Das Land der Skipetaren ist Albanien.
Das Land, richtig.
Sowas.
Meine liebste Catherine Hepburn-Geschichte. Die habe ich erst vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich die gehört. Und die ist wirklich schön. Kennst du die? Wo Catherine Hepburn mit ihrem Vater, man stellt sich immer noch vor, die Welt war in Schwarz-Weiß damals, aber so lange ist es ja her. Catherine Hepburn steht mit ihrem Vater in einer Schlange, weil sie zum Zirkus gehen. Kennst du die Geschichte?
Ich kenne die Geschichte. Am Ende gehen die beiden nämlich nicht in den Zirkus, sondern der Vater hat das Geld.
Oder weil vor ihnen nämlich noch eine, ich glaube, eine dreiköpfige, oder Vater, Mutter, zwei Kinder.
Ja.
Und die kramen so ihr Geld zusammen und stehen dann an der Kasse vor ihnen und sie haben nicht genug. Und es fehlt ein kleines bisschen.
Ja.
Und der Vater wird bleich und hatte ja seinen Kindern, die freuen sich alle so tierisch auf diesen Zirkus, hatte denen das ja versprochen. Und wie soll er denen das sagen? Und Catherine Hepburns Vater, also sie hat diese Geschichte erzählt, lässt dann, was weiß ich, so $10 oder $1, ich weiß nicht, was das damals war, lässt fallen und tippt dann den Mann an der Schulter und sagt, sie haben da was fallen lassen. Und dann gab es dieses stillschweigende Einvernehmen. Ja, er hat sein Gesicht bewahren können und konnte so in den Zirkus gehen und Catherine Hepburn und ihr Vater eben nicht, weil dann das Geld bei denen nicht mehr gereicht hat. Ey, es war so eine Geschichte, wirklich Freund von mir, als wir das mal erzählt haben, neulich in einem Podcast, fuhr Fahrrad durch Karlsruhe und er musste anhalten, weil er Tränen in den Augen hatte. Ich finde es eine der schönsten Geschichten, die ich in den letzten Jahren gehört habe.
Ja, Die ist wunderschön und ja, ich kannte sie.
Du kanntest sie,
ja. Ja, die hat sie selbst mehrfach erzählt. Ich glaube, die ist auch in ihrer Autobiografie
okay,
drin.
Okay, also. Super. Ja, dann bist du ein richtiger Fan. Das wäre so eine der Umschläge.
Ich war mal da mit 15, 16. Ich weiß nicht, ob das... Vielleicht hat die Forschung inzwischen einen ganz anderen Stand zu Katharine Hepburn.
In meiner Kindheit gab es dieses Fernsehquiz, der große Preis.
Ja.
Kennt heute ja gar keiner mehr. Und mich wundert, dass das Konzept dieser Sendung nicht wieder aufgenommen wurde, dass man nämlich hingegangen ist als Kandidat mit einem Themengebiet, bei dem man sich auskennt. Mhm. Und dann wurdest du, ich weiß nicht, 10 oder 15 Fragen hast du zu diesem Themengebiet bekommen. Das war der Einstieg in die Sendung. Und das gibt es heute so eigentlich nicht mehr.
Oder? Ja.
Dass man mit einem Themengebiet ankommt und sagt, hier 15 Fragen dazu kenne ich mich ganz gut aus. Und dann war alles. Es konnte sein Französische Revolution oder aber... Weißt du, oder Weltraumfahrt, NASA. Ich fand es super interessant immer, da so einzutauchen. Mhm. Gibt es heute aber nicht mehr, oder?
Nicht, dass ich wüsste, nein.
Dann gehen wir weiter in dieser Liste. Wir waren also bei der psychischen Stabilisierung. Listen lernen. Hast du eine Lieblingsliste? Ich finde ja Listen eigentlich total cool. Ich weiß auch nicht, wieso. Listen haben eine Magie.
Ja, weil sie so ein bisschen Ordnung in die Welt bringen.
Aber weil sie auch auf so kurzem Raum... auf so reduzierte Art und Weise auch natürlich viele interessante Sachen einfach so schnell zusammenstellen. Und da also muss es jetzt nicht nur um Lieblingssongs gehen, aber ich finde Listen, warum auch immer, geben einen kleinen Einblick in die Welt. Ich finde das, wie schön, magst du Listen generell? Du guckst mich nämlich sehr skeptisch an.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, weil ich ja in meinem Hauptjob permanent irgendwelche XML-Listen prüfe, ob die auch richtig aufgebaut sind. In meinem Kopf gehen jetzt Tags auf mit Li-Num und Li-Text und sowas.
Ich verstehe das. Du als
Korrekturleserin
in einem juristischen Verlag.
Genau.
Das klingt erstmal, mit Verlaub, das klingt total anstrengend und dröge.
Das ist anstrengend und das kann auch mal dröge sein, aber also die Anstrengung ist ja auch durchaus sehr herausfordernd und ich schätze das sehr, dass ich diesen Job habe. Der es mir wirklich erlaubt, mich auch mal 2, 3 Stunden oder länger am Stück zu fokussieren und an so kleinen, fisseligen Dingen rumzuschrauben. Ich mag das sehr gerne.
Es geht weiter mit, ich glaube, wir haben noch 1 oder 2 Punkten. Ah, auch interessant. Auf einer eher tiefen psychologischen Ebene ähnelt das Anhäufen von Wissen dem Sammeln von Gegenständen. Nur, dass hier eben Ideen oder Fakten gesammelt werden. Das gibt vielen Menschen das Gefühl von Vollständigkeit oder Kontrolle. Und jetzt finde ich es wird's interessant. In extremen Fällen, zum Beispiel bei Wissenshoarding, kann das sogar zwanghafte Züge annehmen. Wusstest du, dass es das Wort gibt? Also Hoarding, wissen wir ja, das sind ja, die Menschen, die, wie heißt das auf Deutsch nochmal? Ich bin ein, die Hoarder, heißen auf Deutsch.
Sammelwütig.
Nee, wenn es krankhaft ist. Also wenn es richtig, richtig schlimm ist. Wenn du wirklich Sicherheit brauchst und du findest diese Sicherheit durch Ding.
Nee, mir
ich bin ein Messi.
Ja, das ist aber doch auch Englisch.
Ja, aber im Deutschen sagt man trotzdem Messi dazu.
Ja.
Die Person ist ein Messi.
Ja.
Das heißt, die Wohnung ist voller Gegenstände und Bücher. Man kann nichts wegwerfen und sammelt, weil es einem Vertrautheit gibt, weil es einem Sicherheit gibt. Das ist ja so diese offizielle. Mhm. Aber dass es so Wissenshoarding gibt, das hatte ich bisher noch nicht gehört.
Ich glaube das sofort, weil man ja jedes Verhalten ins Extrem steigern kann.
Ja.
Aber mir fiele da jetzt niemand ein, ehrlich gesagt. Und ich finde es ja auch tatsächlich sehr viel sozialverträglicher, als Dinge zu sammeln, zumal wenn es ums Essen geht oder so. Also wenn was vergammeln kann, ist es ja gesundheitsgefährdend.
Ja.
Dann sammelt doch lieber Wissen.
Wobei sehr sozial ist es ja nicht, weil man sammelt es ja nur für sich selbst.
Also, ja, aber damit kann man ja keinem schaden.
Das wohl wahr. Insofern ist das wirklich, das finde ich, ist ein absolutes Argument.
Es ist die Zwangsstörung, die am wenigsten anderen Menschen schadet, glaube ich.
Ja, das stimmt. Es gibt einem das Gefühl von Vollständigkeit oder Kontrolle. Ja.
Ja.
Sammeln. Ich habe mich gerade gefragt, ob das jetzt auch beim normalen Sammeln, ob das bei mir irgendeinen Sinn macht. Ich habe auch gerne mal gesammelt, ob das nun Theaterprogrammhefte sind. Ich habe Baseballkarten aus den USA gesammelt. Und es ist oft ein Männerding.
Mhm.
Männer sammeln. Warum auch immer. Jetzt kommt wieder Jäger, Sammler, bla bla bla, Steinzeit. Aber ich weiß nicht, es muss ja mehr sein. Sammelst du irgendwas?
Ich sammle bewusst nichts, wobei ich finde, dass Bücher nicht zählen. Aber auch die kann ich immer problemlos wegtun, weggeben, freilassen oder wie auch immer. Ich glaube auch, dass das ein Männerding ist. Und was mich daran fasziniert, wenn ich das bei anderen sehe, dass ich habe auch das Gefühl, die suchen damit das Gefühl von Kontrolle, das, wie du eben gesagt hast, und von Vollständigkeit. Aber jede Sammlung per se, du kannst nichts abschließen, niemals.
Außer, wenn du vielleicht alle blauen Mauritius hast, die es auf der Welt gibt, dann
das ist aber eine Aufgabe für sehr reiche Leute.
Ja. Oder ich sammle alle Goldmedaillen von Michael Phelps. Da ist auch irgendwann mal Schluss. Aber da kannst
du
lange sammeln.
Wenn du Michael Phelps bist, kannst du das schaffen. Ansonsten nie.
So, und der letzte Punkt ist, viele Spieler geraten in einen Flow-Zustand, wenn sie Fragen beantworten. Denn das Gehirn liebt Rätsel. Das Belohnungsaktivsystem wird ähnlich wie bei Musik oder bei Sport aktiviert. Also ist ja erstmal alles eine richtig gute Sache. Kennst du diesen Flow-Zustand?
Absolut. Das ist unser Finale. Also wenn das gut läuft, kommt das in einen Rhythmus rein von Frage und Antwort, dass das richtig, das ist wie Musik oder Ballett oder so ein Zusammenspiel. Das ist eigentlich immer das Ziel, dahin zu kommen. Also ich werde häufiger gefragt, was ich an unserer Sendung am meisten schätze, und sage dann immer als erstes Mal, ja, dass es so viele Fragen sind und so verschieden, also verschieden im Schwierigkeitsgrad, verschieden aus den Wissensgebieten. Und ich mag auch, dass wir so tolle Kandidatinnen und Kandidaten haben. Also man sieht ja kaum noch so normale Menschen im Fernsehen, ne? Alles
stimmt.
Sind so Z-Promis wie ich.
Ja, alles so.
Alles wird so rumgereicht.
Alles so exotische Menschen mit irgendeinem coolen Hobby und so, ne?
Ja, und wir haben noch richtig, also ich finde richtig sympathische Menschen, die oft auch so ein bisschen zu kurz kommen, eben weil wir so viele Fragen haben und so ein relativ fixes Konzept da. Aber das, was mir am allermeisten Spaß macht, ist halt tatsächlich dieses Finale, wo der Druck da ist und dann aber alles sitzen muss. Und deswegen mache ich das. Und wegen des Caterings.
Was glaubst du, für wen bin ich, wenn ich die Sendung gucke? Bin ich für euch Jäger und Jägerinnen oder bin ich für die Kandidaten?
Ich hoffe, dass das wechselt.
Nein.
Nein? Für wen bist
nie.
Du?
Ich bin immer für die Jäger.
Ah, schade.
Nee, ist das nicht interessant? Ich habe mich mit jemandem vor einiger Zeit mal darüber unterhalten und die guckte mich da einfach nur an und meinte, wirklich? Aber wieso? Man ist doch für die Kandidaten. Und ich aus irgendeinem Grund nicht. Ich will, dass die Jäger das schaffen. Frag mich nicht, warum. Ich meine, ich mag euch ja auch alle einfach so.
Ja.
Und gucke euch ja auch schon so viele Jahre. Aber ich fand es so interessant. Bei Romanen ist ja oft, oder bei Filmen, bin ich für den Bösen oder bin ich für die Guten? Da ist mir ja meist für die Guten. Aber in dem Fall bin ich nicht für meinesgleichen, sondern ich bin für euch Jäger da oben. Was sagt das über mich aus?
Dass du die Sendung schon sehr lange guckst wahrscheinlich, weil dadurch eine Art Beziehung entsteht. Also wer die Sendung zum ersten Mal guckt, versteht oft gar nicht, was zur Hölle machen die da und warum. Und ich habe damals auch 2, 3 Sendungen gebraucht, bis ich überhaupt die Spielregeln verstanden hatte.
Ja.
Und dann braucht man bei 6 Leuten, die an verschieden auftauchen können, braucht man auch eine Zeit lang, bis man die auseinanderhalten kann und weiß, wer die überhaupt sind. Aber wenn man das eben über die vielen Jahre, die das jetzt schon gemacht wird, verfolgt hat, dann hat man auch so eine Beziehung. Dann hat man meistens so einen Lieblingsjäger oder eine Lieblingsjägerin und freut sich mit denen. Oder ärgert sich auch mit denen, wenn was nicht so klappt und man ihnen richtig ansehen kann. Die wissen das, die können nur gerade nicht drauf zugreifen.
Ja.
Das ist dann so eine bisschen soziale oder parasoziale Beziehung.
Aber ich möchte auch Sebastian Jacobi mit dieser Geste sehen am Ende. Wirklich, weil bei dem hast du ja das Gefühl, der steht am meisten unter Druck. Für Klussmann ist es auch schlimm, wenn er verliert. Aber der frisst es, habe ich das Gefühl, noch ein bisschen in sich rein. Aber bei Sebastian Jacobi, der kann es einfach nicht verstellen. Wirklich, der muss gewinnen. Das ist der bei Mensch ärgerlich nicht wirklich kein Feld hergeben wollte. Und wenn er dann hier mit diesen 2 Fingern wie Pistole, was weiß ich, so in den Himmel reckt, so yes, weißt du? Und damit macht er sich ja keine Freunde. Viele finden ihn total unsympathisch. Also den mögen sie natürlich. Aber diese Geste finden viele unsympathisch, weil die so verbissen wirkt. Ich liebe die.
Ich liebe die auch. Und vor allem weiß ich ja, dass der total, also ich würde jetzt nicht sagen, gut verlieren kann, aber dass der das den Kandidaten total gönnt.
Ja.
Wenn die Kandidatinnen da ein gutes Finale geliefert haben und viel wussten, dann gönnt der denen da alles Geld der Welt.
Klar.
Das
Aber
ich finde tatsächlich oft, der kommt im Fernsehen nicht so rüber, so herzlich, wie er hinter den Kulissen ist.
Aber es ist ja auch eine Rolle, das muss er auch nicht. Verstehst du? Das muss er auch gar nicht.
Naja gut, dann kann ich es ja hier jetzt mal sagen, ich bin eigentlich gar nicht freundlich zu niemandem jemals. Ja, das ist auch nur eine Rolle.
Den Eindruck hatte ich jetzt auch schon gewonnen. Von der Generalistin, wie ja dein Name lautet bei Gefragt gejagt. Wer hat sich den ausgedacht?
Das war eine Kooperation zwischen der Redaktion und mir.
Okay. Da muss man auch erstmal drauf kommen.
Ja, es ging halt darum, dass ich weniger echte Spezialgebiete habe, sondern mehr so, meine Großtante hat das immer beim Kartenspielen von jedem Dorf ein Rührer genannt. Also man hat so von allem so ein bisschen, nirgends geht es so richtig in die Tiefe, aber man hat eben von allem ein bisschen. Das ist auch was Gutes. Okay. Und insofern mag ich den Namen schon sehr, aber da wir hier im SWR sind, möchte ich nochmal sagen, mein persönlicher Favorit war das Käpsele.
Das wollten Sie aber nicht.
Das war zu süddeutsch für den Norddeutschen Rundfunk.
Aber wie interessant. Ja, aber der Norddeutsche Rundfunk macht es ja nicht für den Norddeutschen Rundfunk, der macht es für die ganze ARD und für ganz Deutschland.
Ja.
Und von daher wäre Käpsele eigentlich eine schöne Farbe gewesen. Andererseits bist du ja auch Kai Schwäbe.
Nee, aber... Ich habe das Kompliment schon mal hier bekommen.
Okay.
Ich sei ein Käpsele. So, und ich mag das Wort auch einfach total gerne. Ich erkläre das auch so gerne.
Wo kommt es her, das Käpsele? Das hat irgendwas mit einer Patrone zu tun oder mit einer Gewehrpatrone oder sowas.
Ich glaube, das ursprünglich. Ich erkläre das immer so. Ein Käpsele, das ist A, ein Kastenweißbrot und B, einer oder eine, die was auf dem Kasten hat.
Nennen die das Käpsele, ein Weißbrot?
Ja, das ist ein Käpsele.
Nein.
Das, was ich aus...
Aber man sagt dumm wie Brot. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich passt. Also, du bist dumm
aber
wie Brot.
Ich fand das so schön mit dem Kasten, dass das halt für beides passt.
Kasten.
Kasten Weißbrot und was auf dem Kasten haben.
Die Erklärung, die ich mal gelesen habe, ist, ein Käpsele ist so ein Munitionsstreifen für Spielzeugpistolen und Menschen... die so klug sind, haben eben, ich glaube, diese Verbindung wurde damals hergestellt, zündende Ideen. Das klingt für mich auch ein bisschen wie um die Ecke, aber ein Käpsele, weiß, klingt gar nicht nach einem Munitionsstreifen für Spielzeugpistolen. Käpsele.
Ja. Und es kann ja aus dem richtigen Militär auch kommen, dass man immer noch, ein kluger Mensch hat noch eine Patrone übrig.
Käpsele.
Ne, die überleben
noch
länger.
Käpsele. Kannst du Schwäbisch eigentlich ein bisschen?
Ich verstehe es, aber ich...
Kannst du sprechen?
Nein. Genauso wenig
wie ich.
Longkamper Platt.
Ich hätte es auch ganz schön gefunden, den Namen, aber okay. Aber ich hätte auch verstanden, wenn man einen echten Schwaben gehabt hätte, dass man den das Käpsele nennt, weil wenn der wirklich so schwäbisch spricht und der Einschlag und sowas. Aber okay, die Generalistin. Wie lief deine Bewerbung? Wer kam auf wen zu?
Sebastian Klussmann kam auf mich zu. Der NDR hätte... Wieder ganz gerne, weil ich bin ja nicht die erste, sondern die zweite Jägerin in Deutschland. Wieder ganz gerne eine Frau dabei. Und der hat dann mehrere, ich weiß nicht wie viele und ich weiß auch nicht genau wen, angeschrieben von den Frauen, die im Deutschen Quizverein halt ganz oben in den Ergebnislisten standen. Und hat gesagt, da und da könnt ihr euch bewerben. Mach doch mal, wenn du Lust hast. Und da gerade, das war Anfang 2021, wir sind also noch mitten in Corona. Meine Frau war schon in Stuttgart.
Ah, du bist auch der Liebe her halber nach Stuttgart gezogen?
Nein. Meine Frau ist der Liebe halber nach Stuttgart gezogen, weil ich ja schon da war.
Ach, du warst schon da. Ja. Warum bist du noch? Wegen des Jobs einfach nur.
Wegen
da gab es halt einen guten Job.
Genau. Mhm. Naja, und dann habe ich hingeschrieben, was die denn so haben wollen. Und dann ging das wie in so einem ganz normalen Bewerbungsverfahren mit so Lebenslauf schicken, dann nochmal so Briefe von Freunden oder Arbeitskollegen schicken, was die denn so toll an einem finden und was die doof an einem finden und Testquiz per Telefon, dann ein aufgezeichnetes Testquiz in einem Zoom-Interview, was dann eben auch verschickt werden konnte an die Redakteure.
Wo du nur befragt wurdest, das war jetzt keine Spielsituation, dass du gegen jemand anders gespielt hast.
Nicht gegen jemand anders, sondern einfach nur, ich bekam Fragen gestellt und musste die spontan richtig beantworten.
Gucken, was du drauf hast.
Genau. Und nach Möglichkeit ein bisschen was drumherum erzählen, weil wir ja auch reden sollen.
Ja.
Außer Manuel. Der muss nicht.
Warum muss der eigentlich nicht? Mich hat er ja, also du kannst ja jetzt nichts zu sagen, aber mich hat er ja erstmal aggressiv gemacht, ne, die ersten drei Jahre. Und irgendwann dann fand ich ihn auch ganz sympathisch und habe auch an seinen schlechten Witzen gefallen und so. Aber der war mir dann auch wirklich zu ruhig. Ich fand es erstaunlich, dass sie den genommen haben damals. Und ich weiß, der hatte teilweise die beste Quote. Es war der beste Jäger im Jahr. Hammerquote hatte der.
Ja, ja.
Aber der hat ja das Maul nicht auseinanderbekommen. Das hat Menschen wirklich aggressiv gemacht.
Mich nicht. Ich mochte das sofort. Das ich mochte das wirklich sofort vorm Fernseher. Und war dann ganz erstaunt. Am Ende dieses ganzen Online-Bewerbungsformats kam dann eben die Einladung zu einem Testdreh. Und dann saß ich da im Hotel in Hamburg und am Vorabend. Und dann war Manuel eben auch zu Dreharbeiten da. Und dann blieb der abends stehen an dem Tisch, wo wir uns so ein bisschen kennengelernt hatten, wo ich dann saß. Sebastian Klussmann war auch dabei und an dem habe ich mich dann so ein bisschen festgehalten. Und Manuel blieb stehen und erzählte eine Anekdote nach der anderen. Und wir haben uns nur so ein bisschen angeguckt, was ist denn jetzt los? Und ich fand das aber unglaublich hilfreich. Der ist auch am nächsten Tag, hat der, als ich abgeholt wurde am Hotel, eben zu diesem Testdreh, stand er da und wollte, was weiß ich, ins Museum gehen oder so. Aber er blieb dann eben stehen, bis mein Auto kam und hat sich nochmal mit mir unterhalten und mir Glück gewünscht und so. Ich fand das sehr, sehr rührend und sehr, sehr hilfreich.
Ja.
Er hat dann gesagt, Quizzen kannst du, Quizzen macht Spaß und der Rest ist nur drumrum, vergiss es einfach.
Ja, ja, er vergisst und auch viel rundherum zu erzählen.
Das war ein guter Rat.
Und sag mal, und deine allererste Sendung, wie lief die denn?
Ich habe da null Erinnerungen dran, aber es lief wohl gut.
Ja, also du hast gewonnen auf jeden Fall. Durchmarsch im Finale?
Nee, Durchmarsch. Ich habe ganz lange gebraucht, bis ich meinen ersten Durchmarsch hatte. Also ich habe immer gerne mal bei der allerersten Frage, die ja eigentlich eher einfach ist meistens, ja, dann so ein Aussetzer, dass ich noch nicht richtig drin bin. Das, was wir eben sprachen vom Flow, der ist dann noch nicht da.
Ja. Ist auch eine Währung bei euch, oder? Bei euch Jäger, Jägerinnen, ne?
Durchmarsch.
Ob es ein Durchmarsch war oder nicht.
Ja.
Durchmarsch.
Definitiv.
Das ist eine Währung.
Definitiv. Ich habe wirklich sehr. Und ich hatte dazwischen, hat man ja immer mal so ein Ergebnis, so eine 7 oder eine 9 zum Holen, wo man eigentlich denkt, ja, das sollte jetzt schnell gehen. Und dann geht es aber eben nicht. Gerade dann nicht.
Kennst du das Gefühl, stolz zu sein?
Ja. Als ich die 22 geholt habe, war ich wahnsinnig stolz.
Oh, die 22, das ist echt viel.
Und war auch so ein Moment, den ich in dem Moment gar nicht begriffen habe. Ich war also erstmal nur überhaupt erleichtert, dieses Finale hinter mich gebracht zu haben. Und dann kniet da Bommes und ich denke, was, ich kann damit nicht umgehen. Was soll ich jetzt tun? Aha, okay, ich soll offensichtlich da runterkommen. Und ja, ich habe es hinter mich gebracht und habe dann, das war lustigerweise, war diese Aufzeichnung kurz vor der deutschen Quizmeisterschaft. Und dann bin ich halt mit Sebastian Jacobi, der hatte da auch eine Aufzeichnung, zusammen nach Berlin damals gefahren. Und dann haben wir haben uns da ja alle gesehen, alle Jäger. Sebastian hatte es dann schon rum erzählt. Klussmann kam auf mich zu und sagte, du hast es. Ich sage, ja. So, und dann aber machte es so langsam klack, klack und dann bin ich zu Annegret gegangen und habe, hast du schon gehört? Ich habe. Und also da war ich wirklich, da kam es dann langsam an. Es hat sehr lange gedauert, aber ich war stolz auf mich.
Ach, wie schön. Das ist schön. Und welcher Aussetzer verfolgt dich bis heute noch?
Denn also meinen lustigsten, also der verfolgt mich nicht, aber den zitiere ich gerne, ist halt der Bericht aus Bonn. Ich habe auf die Frage, welches Politmagazin da.
Sonntagabends kommt.
Und dann kam als Hinweis in der Frage noch Bericht aus und ich sag
Bonn.
Bonn, selbstverständlich. War's, es war doch
ja
immer Bonn.
Auch.
Es ist keine 30 Jahre her, dass es Berlin ist. Da kam ich mir ein bisschen sehr alt vor, aber es war sehr, sehr lustig.
Manchmal gibt es ja jetzt schon so Schlagzeilen auch über dich. Jägerin patzt bei ihrem Steckenpferd.
Wo ich
okay,
schlimm.
Leute, was ihr euch da alles so zusammen...
Nein, das ist KI-generiert. Ich habe gerade erst von meiner Schwester, die war auf der Suche nach einem Zeitungsartikel über mich, einem bestimmten, ich habe es nämlich endlich geschafft, ich stand im Trierischen Volksfront. So, und diesen Artikel hat meine Schwester gesucht und hat dabei KI-Ergebnisse gefunden, ich sei mit Sebastian Jacobi verheiratet.
Ah, auch schön.
Sowohl seine Frau als auch meine wohl sehr interessant finden würden. Aber das ist jetzt einfach hier Clickbait und man muss es ja noch nicht mal mehr an Menschen schreiben lassen.
Das
stimmt. Die KI macht's.
Und warum wolltest du in den Trierischen Volksfreund unbedingt?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier... Naja, gut, das ist halt meine Heimatzeitung, der Trierische Volksfreund. Ist auch die, ich glaube, die letzte Tageszeitung, die noch Volksfreund heißt.
Aber warum deine Heimatzeitung? Also Münster ist da...
Nee, Longkamp. Also ich habe ja in Bernkastel-Kues Abitur gemacht. Longkamp ist bei Bernkastel-Kues und der Trierische Volksfreund...
Nicht der
Longkamper Bote. Und hat mich sehr gefreut, als sie dann der Longkamper, ja, das, also für 1000 Einwohner eine eigene Zeitung. Ich weiß nicht, ob sich das rentiert.
Du hast natürlich jetzt meine Neugierde geweckt, ne? Warum du unbedingt in den Trierer Volksfreund wolltest, denn das war ja nicht die wirkliche Erklärung. Da gibt es ja noch eine andere Erklärung.
Ja, also im Trierischen Volksfreund. Manchmal tun die sich ein bisschen schwer. Interessante Dinge, also es passiert halt nicht immer so viel im Hunsrück oder in der Eifel, um das mal so zu sagen. Und dann stehen da manchmal Artikel drin. Mein persönliches Highlight war das von meiner sehr lieben Klassenkameradin Yvonne Burbach, die als Schauspielerin Yves Burbach, Soko Stuttgart und so, durchaus bekannt ist. Aber in diesem Artikel stand halt inhaltlich nur drin, Yves Burbach hat im Garten ihres Vaters Aronia-Büsche gepflanzt. Was schön ist, aber Nachrichtenwert. Hat das wirklich Nachrichtenwert?
Nein, also ich glaube, das widerspricht sogar der Eigenschaft einer Nachricht.
Ja, so und dann habe ich ja, als ich Jägerin wurde, stand ich irgendwie auf T-Online-Startseite. Immerhin, ne? Aber nicht im Trierischen Volksfreund. Da stand dann aber irgendwie letztes Jahr der... wirklich wunderbare Markus Müller aus Schleswig-Holstein, der beim Quiz-Champion gewonnen hatte, weil er eben aus Trier stammt. Das war ein Artikel wert. Und da dachte ich, also jetzt will ich da auch rein. Wenn die Yves da drin ist und der Markus, die ich wirklich beide sehr schätze und auch, also zumindest Markus Müller, das war ein Event und das war eine Nachricht und so, gehörte da eindeutig auch rein. Und da habe ich gedacht, muss das denn, also... Einer der Sportredakteure beim TV hat mit mir Abi gemacht. Warum rufen die nicht mal an?
Und wie hast du es jetzt letztendlich geschafft? Also was war das Ausschlaggebende?
Ich wurde tatsächlich angerufen und tatsächlich nur als Hintergrundgespräch, weil sie irgendwie war das dann doch endlich angekommen, dass jemand aus Longkamp mitmacht.
So, jetzt bist du ja schon 60 Minuten ohne Quiz. Hast du Lust auf ein bisschen Quiz?
Ja, können wir machen. Okay. Jederzeit.
Also das eigentliche Ziel ist ja nur, von dir zu hören, weiß ich nicht. Das ist nur für uns. Ich will auch nicht gemein erscheinen, aber für uns ist es einfach nur wohltuend, wenn du einfach sagst, weiß ich nicht.
Du kann ich machen. Ich kann 10-mal...
Nein.
Wie viele Fragen hast du?
Nicht, wenn du weißt, ein paar sind es, die ich mal rausgesucht habe. Was ist das älteste bekannte, vollständig erhaltene Kochrezept? Beziehungsweise der Kochrezepttext, muss man sagen, der Menschheitsgeschichte. Und in welcher Sprache ist er verfasst? Was ist es? Wofür? Oh Gott, es geht schon, die rattert bei dir schon im Kopf.
Biersuppe sumerisch.
Was für eine Suppe?
Biersuppe.
Ich hasse dich.
Warum hast du mich?
Es ist wirklich Bier. Es ist ein sumerisches Bierrezept aus Mesopotamien.
Aber keine Suppe. Ja,
es ist keine
dann kriege ich den Punkt nicht.
Nein,
kriegst aber ein sumerisches Bierrezept.
Nein. Ey, krass. Krass.
Love ja, aber das ist jetzt nicht gewusst, sondern erschlossen. Älteste Texte sind sumerisch und Bier gibt's schon echt lange und die hatten halt Getreideanbau da.
Ich lieb's. Super. So, jetzt, welches war die präzise Farbe? Das ist ein bisschen gemein allerdings, aber auch schön. Welches war die präzise Farbe nach RAL-Kodierung? Dir traue ich sogar zu, dass du da noch mit einer Nummer um die Ecke kommst. Die präzise Farbe des Bühnenvorhangs bei der Uraufführung von Stravinskys Le Sacre du Printemps 1913 im Théâtre des Champs-Élysées. Das kann man nicht wissen. Obwohl, also wenn du logisch vorgehst, kommst du fast auf die Antwort, jetzt abgesehen von der blöden RAL-Zahl. Aber wenn du logisch vorgehst, also Bühnenvorhang, Pariser Oper, Théâtre des Champs-Élysées, okay.
Na,
es ist ein dunkelroter Samt.
Ja,
da hätte man fast drauf kommen können. Ja. Aber nur, falls es bei gefragter Jagd mal drankommt, RAL 3003, das ist Rubinrot. Nur zur Information, dass wir dir ein bisschen was mitgeben können. Jetzt wird es ja wieder machbarer. Welches chemische Element ist nach der Mondgöttin benannt?
Selen.
Ja. Die griechische Mondgöttin heißt so. Was ist die einzige Frucht, die nachts atmet, in Anführungszeichen? Und warum?
Eine Frucht, die nachts atmet. Avocado?
Es ist die Kaktusfeige wohl. Wegen Photosynthese nimmt sie nachts CO2 auf. Mehr weiß ich jetzt dazu auch nicht.
Und die anderen geben nachts CO2 ab.
Ja, ne? So. Ich glaube.
Wie Pflanzen das allgemein tun.
Also ja. Die Kaktusfeige. So. Wie, jetzt noch drei Fragen. Wie lautet der längste deutsche Ortsname? Und wo liegt er? Es ist ein Ort, den ich noch nie gehört habe.
Ich würde Morgenröte Rautenkranz einfach, weil der Name so schön ist, einwerfen.
Wirklich schön. Morgenröte Rautenkranz.
Ist es aber nicht, ne? Es muss was
Ich glaube, geben. Ein, zwei andere Buchstaben noch. Also dieser Ort heißt Helschen-Hering-Sand-Unterschar. Das sind zwei Bindestriche. Ich hatte den Namen noch nie gehört. Und das ist wohl der längste deutsche Ortsname.
Das klingt gut.
Aber mir klingt ja trotzdem noch relativ kurz. Ich hätte sogar gedacht, da gibt es noch etwas Längeres. Aber das ist wahrscheinlich so ein richtig offizieller. Obwohl dein Morgenröte, ist das auch ein offizieller?
Ja, das ist das, wo der deutsche Astronaut, der erste Ostdeutsche, dann natürlich damals DDR-Ost.
Ach, war das
Kosmonaut quasi.
Der erste Kosmonaut.
Sigmund Jähn. Ja.
Sigmund Jähn, ja, genau.
Genau. Der kommt aus Morgenröte Rautenkranz.
So schön.
Ja, ne?
Das ist voll schön. Ja, und dieses Helschen-Heringsand-Unterschar. Ich vermute, es liegt oben. Und deswegen fand ich die Frage auch, okay, ich meine, es liegt oben irgendwo
in
Schleswig-Holstein.
Ja, das hört sich so an. Ne?
Weil, wo du herkommst und wo ich auch herkomme.
In Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sind ja die Bundesländer, die kleinsten Gemeinden immer haben. Also das wechselt so ein bisschen, weil die Gemeindestrukturreform in den 70ern da nicht so gegriffen hat.
Was ist die kleinste Gemeinde in Deutschland aktuell?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Also das, gut. Wie gesagt, das wechselt auch immer, je nachdem, wie viele Forstarbeiter da jeweils wohnen.
Das ist schön. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist derjenige mit den meisten Morden? Hatte ich ursprünglich mal gelesen.
Bitte was? Mit den meisten Morden?
Ich weiß, da würde die Antwort sehr leicht ausfallen. Es ist die Erde.
Ja.
Nein, aber in dem Fall, ich hatte mich nur verlesen mit den meisten Monden.
Nochmal.
Welcher Planet unseres Sonnensystems ist derjenige mit den meisten Monden?
Nicht sicher gewusst, aber ich tippe auf Jupiter.
Ach, richtig. Und das liebe ich so. Weißt du, das ist einfach, ich weiß es nicht, aber ich tippe auf und dann kommt die richtige Antwort. Super. Es ist wirklich Jupiter. Und warum?
Weil das ja ein großer Gasplanet sein musste und Jupiter ist nun mal der größte. Und die Jupitermonde sind auch ganz berühmt, auch geschichtlich, so mit den galileischen Monden. Und
okay, siehst du. Ja, mit über 90 bekannten Monden. Mhm. Und zum Schluss, und das fand ich auch eine ganz schöne Frage, wie viele Muskeln benötigt der Mensch, um zu lächeln und wie viele zum Stirnrunzeln? Erstmal, wie viele Muskeln brauchen wir zum Lächeln?
Größenordnung 20 und Stirnrunzeln würde ich so 12 tippen.
Das ist interessant. Also Lächeln sind circa 10 bis 12, also deutlich drunter.
Ja.
Und Stirnrunzeln circa 40.
Nein.
Und das fand ich das Schöne, dass uns Menschen das Lächeln im Prinzip viel leichter über die Lippen geht, als das Runzeln auf der Stirn. Was ja eigentlich total positiv ist, oder?
Ja, auf jeden Fall. Spannender Fakt, danke.
Oh, da sind ein paar schöne Fragen. Und du weißt ja, wie das Leben so spielt. Irgendwann tauchen diese Fragen jetzt in den nächsten Wochen bei dir auf.
Definitiv.
Und das hatten wir doch manchmal. Wir machen noch eine kleine Autovervollständigung zum Schluss. Vervollständige Folgensätze, spontan. Morgens als allererstes.
Aufstehen, das ist schwierig genug.
Finde ich auch schön, dass du das Verb einfach mal weglässt. Also ich meine, so viel Zeit muss jetzt auch sein. Morgens als allererstes aufstehen.
Ja. Das habe ich noch nie gehört. Morgens also, als allererstes Doppelpunkt aufstehen.
Ah ja, der Doppelpunkt. Sehr gut. So, das oder ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist?
Wellenrauschen.
Das aus Schleswig-Holstein?
Ja, und also ich liebe das auch, Urlaub am Meer. Mhm. Ich brauche auch nicht die Badetemperatur im Meer, einfach das Geräusch, den Wind und Wellen.
Schön.
Ist einfach immer beruhigend.
Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich zuerst
in die Zukunft reisen, weil ich nicht glaube, dass irgendeine Vergangenheit besser ist als die Zeit, die wir jetzt haben. Und Zukunft finde ich spannend.
Ein Moment in meiner Karriere, den ich nie vergessen werde, ist
tatsächlich der Moment, in dem mir die Regisseurin und die Redakteurin gesagt haben, dass ich den Job habe.
Wo warst du da?
Bei Gefragt Gejagt. Ich kam da von diesem berühmten Gang bei Gefragt Gejagt, die Treppe hinten in die Katakomben der Bühne runter. Und mir hatte vorher noch jemand Verantwortliches ausdrücklich gesagt, das kann jetzt mit der Entscheidungsfindung in den Gremien ein bisschen dauern. Du wirst Bescheid bekommen, aber es kann wirklich irgendwie Tage, Wochen, sie hat nicht Monate gesagt, aber schon länger dauern. Und ich komme da runter und da stehen zwei tolle Frauen und sagen, du hast den Job. Und ich dachte, ha, großartig. Kann ich jetzt noch Nein sagen? Ah nee, ich will gar nicht Nein sagen.
Dieser Raum, in den ihr dann hinten geht, wie sieht der aus? Wahrscheinlich total schmuckloses Kellergemäuer, oder?
Ja, Keller ist es nicht, es ist ja noch auf der gleichen Ebene. Stimmt. Aber es ist alles mit schwarzen Vorhängen verhangen und Sperrholz. Also nicht sehr aufregend, nicht sehr glamourös da hinten.
Ich weiß, es wird alles gut, wenn
wir nur lange genug warten.
Was ich wirklich mag, auch wenn es mir eigentlich peinlich sein müsste, ist:
Nach 5 Jahren im Fernsehen ist mir nichts mehr peinlich. Ich mag zum Beispiel Bridgerton, was die geschichtsbewussteren Kollegen Jäger immer sehr aufregt. Okay, aber ich finde, das ist wie ein Taylor Swift-Konzert. Das verwechselt niemand mit einer Geschichtserzählung. Bitte, das ist ein großer Spaß.
Ich habe es noch nie gesehen. In welcher Zeit spielt es?
Regency, also so die Jane Austen-Zeit. Ja.
Da ist ja auch viel Musik dabei, ne?
Da ist sehr viel Musik dabei und auch da merkt man schon, die wollen nicht Geschichte darstellen, wenn die da Lady Gaga singen lassen zum Cotillon tanzen.
Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt
alles. Also, weil keine Tattoos. Ich sehe, also ich freue mich tatsächlich manchmal an Tattoos bei anderen. Aber ich hatte nie das Bedürfnis. Keine Ahnung, was da. Wahrscheinlich wäre es ein Schriftzug von irgendeinem Zitat, was ich dann damals toll fand.
Okay, welches hätte das sein können in einem bestimmten Abschnitt deines Lebens? Ein schönes Zitat.
To catch a lightning in a bottle. Den zitiere ich zumindest sehr gerne.
Shakespeare?
Nee, Billy Wilder.
To catch a lightning, also ein Blitz mit einer Flasche einfangen.
Genau, Filme machen sei wie eben einen Blitz in der Flasche einzufangen. Also unglaublich schwierig und eigentlich, also sehr viel Arbeit und ein bisschen Glück braucht man. Und das kann man auf viele Dinge beziehen im Leben.
Was mich gerade richtig nervt, ist
Novemberwetter.
Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde, ist
aktuell meine wunderbare irische Strickjacke.
Und die kommt wirklich aus Irland?
Die kommt wirklich aus Irland, die habe ich gerade aus dem Urlaub mitgebracht und dachte eigentlich beim Kaufen, man denkt ja im Urlaub immer, was man da kauft, nachher benutzt man es doch nie. Und meine Schwester guckte sich das nur an und sagte, ja, vielleicht ziehst du es 2 Tage im Jahr an, weil mir immer eher zu warm ist, als dass ich was Warmes anziehen wollen würde. Aber ich hatte sie jetzt seit im Juli waren wir da wirklich schon ganz, ganz oft an und ich liebe sie sehr.
Wie oft hast du Irish Pub Quiz gespielt in Irland?
Kein einziges Mal. Wir haben versucht, Menschen zu vermeiden und im Pub Quiz sind sehr viele.
Okay, das stimmt. Das ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. So, und das allerletzte. Was ist das letzte Foto, das du mit deinem Smartphone gemacht hast?
Oh, darf ich kurz nachgucken?
Ja, klar, du musst.
ich weiß, das ist vom heute einmal vom Berg runter hier auf den SWR oder schräg am SWR vorbei, um mich zu erinnern, wie schön Stuttgart doch manchmal sein kann. Wenn man den Ausschnitt richtig wählt, ist Stuttgart auch sehr, sehr schön.
Super, super schön. Klasse. So, dann sag ich mal ganz, ganz, ganz lieben Dank für diese schöne Begegnung hier.
Ich danke. So viele tolle Fragen.
Mit der Generalistin, ausgefragt, gejagt. Alle Aufzeichnungen für dieses Jahr schon fertig, oder?
Ja, wir sind durch.
Okay, gut. Dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal vielleicht vor der Kamera begegnen. Dein Bewerbungsschreiben wurde früher beantwortet als meines. Ich habe mich auch irgendwann mal beworben, aber es kann ja Jahre dauern, bis sich da mal einer meldet.
Ja, das stimmt.
Es kann Jahre dauern.
Das stimmt, zumal du das falsche Geschlecht hast. Wir versuchen
nicht als Jäger, ich als Kandidat.
Auch als Kandidat. Wir versuchen paritätisch zu besetzen.
Ja.
Also in der Regel 2 Frauen, 2 Männer. Und da sich wesentlich mehr Männer für kompetent halten und gerne ins Fernsehen möchten als Frauen, so scheint es zumindest anhand der Bewerbung, sind die Chancen für Männer aus bevölkerungsreichen Bundesländern, weil wir auch da natürlich immer versuchen zu streuen über das ganze Sendegebiet, sage immer, so eine Frau aus Bremen hat einfach viel, viel größere Chancen, als ein Mann aus NRW dran zu kommen.
Dann ist gut schon mal, dass ich da Bescheid weiß.
Tut mir leid. So,
toi, toi, toi und bis bald mal wieder.
Bis bald und vielen herzlichen Dank.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Birds flying high, you know how I feel.
Hallo, ich bin Jagoda Marinic und in meinem Podcast Freiheit Deluxe treffe ich Menschen, die mich fasziniert haben, irritiert haben, die Debatten geprägt haben, von denen ich denke, da will ich mal nachhaken. Meine Gäste bringen ein Zitat zur Freiheit mit und von da aus starten wir unser freies Gespräch. Seid dabei und hört rein.
I'm feeling good.
Freiheit Deluxe mit Jagoda Marinic.